Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert eine Bürgeruniversität über Fake News. Wie glaubwürdig sind die Medien? Zu Gast am 23. Oktober 2017 war die Chefredakteurin von Spiegel Online, Dr. Barbara Hans. Sie diskutierte mit ZU-Kanzler Matthias Schmolz und ZU-Studentin Katharina Kört.
Ja, ich darf Sie heute Abend hier willkommen heißen, liebe Gäste, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allem liebe Barbara Hans, die heute für uns aus Hamburg hierher gekommen ist, die Chefredakteurin von Spiegel Online. Nina Frey, die Sie, glaube ich, alle kurz kennengelernt haben beim Reingehen, die sich hier bei uns um die Veranstaltungen kümmert, sagte, sie sieht einige bekannte Gesichter. Das freut uns natürlich ganz besonders, wenn Sie nicht nur mal zu einer Veranstaltung kommen, sondern wenn Sie auch gerne wiederkommen. So eben heute auch zu unserer Bürgeruni. Die, die schon mal da waren, die kennen unser Format. Wir unterhalten uns erst ein bisschen hier vorne auf den Sofas, so eine Dreiviertelstunde, Stunde vielleicht. Und dann wollen wir es gerne öffnen für Fragen von Ihnen. Wir bitten nur um eines für Verständnis. Frau Hans hat noch Termine morgen in München und traut der Bahn nicht recht. Und deswegen will sie heute Abend noch fahren. Vielleicht ist das auch klug. Das heißt aber, wir müssen um 9 leider dann auch pünktlich schließen. Und sie hat nicht mehr so viel Zeit dann hinterher, um noch mit Ihnen zu diskutieren, sondern das müssen wir und dürfen wir jetzt hier gemeinsam machen. Als wir Barbara Hans eingeladen haben, haben wir natürlich überlegt, was ist ein Thema, das vielleicht interessiert, und ich erinnerte mich an eine Nachbarin hier, die mir sagte, eine Akademikerin, sie liest keine Medien mehr. Was mich doch ziemlich getroffen hat, denn bevor ich hierher an den Bodensee kam, habe ich selber lange in die Medien gearbeitet. Sie liest keine Medien mehr, denn erstens, was da drin steht, stimmt nicht. Und im Übrigen hat das mit ihrem Leben auch nicht viel zu tun. Mich hat das sehr getroffen, weil, ich sollte mich vielleicht einmal kurz selbst vorstellen, mein Name ist Matthias Schmolz und ich arbeite hier als Kanzler an der Universität, habe also eigentlich ganz andere Aufgaben als mal eine Diskussionen mit zu begleiten. Und bevor ich hierher kam vor 2 Jahren, habe ich 20 Jahre beim Spiegel gearbeitet in Hamburg. Zuletzt als Geschäftsführer von Spiegel Online und Spiegel TV, daher kenne ich auch Barbara Hans sehr gut. Beim Spiegel angefangen habe ich aber mal als ein Dokumentar, als ein Fact-Checker, dem es um die Qualität von Medien geht. Und vielleicht gibt es in der Diskussion auch Gelegenheit, darauf nochmal einzugehen. Wir wollen jetzt erstmal kurz einsteigen. Katharina Kört übernimmt es, Barbara Hans vorzustellen. Die kennen Sie ja auch schon alle, die bei uns studiert und schon häufiger uns unterstützt hat bei solchen Diskussionsveranstaltungen. Also dann auf eine gute gemeinsame Diskussion.
Also Frau Hans, schön, dass Sie den Weg an den Bodensee auf sich genommen haben und heute Abend hier sind. Mein Name ist Katharina Kört. Ich studiere im 7. Semester Soziologie, Politik und Wirtschaft und freue mich sehr auf diesen Abend mit Ihnen. Sie haben ja am Anfang Ihrer Karriere auch erstmal studiert, und zwar Kommunikationspolitik und Kulturwissenschaften in Münster und Brighton, sind dann nochmal ganz außer Lande gegangen mit einem Master of Arts an der Universität Sussex und einem Magister Artium an der Westfälischen Universität Münster und haben dann eine Dissertation geschrieben über mediale Inszenierungsstrategien von Politikern. Die ist auch als Buch erschienen und trägt den Titel »Die Rationalität der medialen Inszenierung von Politikern zur Funktion von Privatheit, Authentizität, Personalisierung und Vertrauen – eine multidisziplinäre Analyse«. Also auch schon damals viel auf einmal. Haben dann auch erstmal als wissenschaftliche Mitarbeiterin weitergemacht und auch als Doktorandin am Lehrstuhl für Journalistik und Kommunikationswissenschaft in Hamburg und waren auch in New York als Academic Fellow vom Dart Center for Journalism and Trauma und sind aber schon nebenbei, haben Sie ja heute auch im Vorgespräch gesagt, eingestiegen in die Medienwelt mit Radio und Print und haben dort mitgearbeitet. Und dann 2006 und 2007 das Volontariat bei Spiegel Online und Spiegel begonnen und sind so auch da wohl hängen geblieben. Haben am Januar 2008 dann als Redakteurin im Ressort Panorama gearbeitet und das auch 2011 als Ressortleiterin übernommen. Und seit 2014, genau genommen im Februar, waren Sie stellvertretende Chefredakteurin und jetzt seit Dezember 2016 Chefredakteurin mit 35 Jahren und als erste Frau an der Spitze von Spiegel Online. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Themen, die Sie gerade umtreiben, haben Sie gesagt, sind einerseits Audio, also das Thema Podcast, auch bei Spiegel jetzt präsent und wird auch größer. Genauso gibt es jetzt ein Investigativressort, das Sie mitgegründet haben und initiiert haben. Also die Frage, wie können wir noch besser recherchieren und auch mehr Reporter rausschicken. Genauso beschäftigen Sie die Themen Diversität und die Weiterentwicklung des digitalen Journalismus, neben natürlich dem Tagesgeschäft als Chefredakteurin. Schön, dass Sie heute da sind und ich freue mich auch, dass Sie da sind zum Zuhören.
Ja, wir haben uns als Thema überlegt, dass es um Fake News gehen soll, um die Frage, wie glaubwürdig sind die Medien, und das haben wir alle verfolgt, dass in den letzten Jahren ja viele Vorwürfe da sind, von ganz unterschiedlicher Weise erhoben, dass in den Medien viele Fake News verbreitet werden, bis hin zum Kampfbegriff der Lügenpresse. Und meine erste Frage, trifft dich das eigentlich, wenn du das hörst, als Journalistin?
Also mich trifft weniger die Zuschreibung als vielmehr das, was mich persönlich erreicht. Also wenn das so abstrakt als Debatte geführt wird, die Lügenpresse, dann ist das ja erstmal ein sehr sperriger Begriff, aber ich habe heute gerade nachgeschaut, am vergangenen Donnerstag hatte ich es mit einem sogenannten Troll zu tun, also jemand, der wieder und wieder schreibt und einfach nur beschimpft, unflätige Wörter nennt, und der hat mir alleine am letzten Donnerstag über 60 Mails geschrieben. Teilweise im Minutentakt, ich mag das ja alles gar nicht wiedergeben, weil sonst ist die Hoffnung vom schönen Abend, mache ich die gleich nieder, erstmal weil wegen meines Misstrauens in die Bahn und dann auch noch, wenn ich diesen Troll rezitiere, aber es geht wirklich im Minutentakt. Also was für Lügen wir verbreiten, dass wir endlich zugeben sollten, dass wir wahlweise von Frau Merkel, Herrn Putin oder Herrn Erdogan finanziert werden. Und wenn es so nah rückt, dann setzt es mir schon zu. Und vor allen Dingen setzt es mir zu, weil ich merke, wie sehr es auch den Kollegen in der Redaktion zusetzt, die also Kommentare schreiben beispielsweise oder überhaupt nur Artikel schreiben. Und es gibt Themen, zu denen schreiben sie eine Analyse und kriegen einfach diese Rückmeldung, weil die so besetzt sind. Und das ist schon was, was zunehmend, glaube ich, die Arbeit prägt und wo diese Debatte einfach sehr nahe rückt, ja.
Jetzt wollen wir uns ja auch darüber unterhalten, was Fake News überhaupt sind. Dieser Begriff wird ja sehr vielfältig auch verwendet, teilweise auch sehr willkürlich vielleicht. Wo liegt denn generell der Unterschied zu den Enden von früher zum Beispiel oder auch zu der Kritik am Boulevardjournalismus, die ja auch teilweise sich Geschichten ausdenken?
Na, ich glaube, der Hauptunterschied ist der Absender. Also der Absender der Zeitungsente oder der Absender des Boulevardjournalismus ist ja auch ein Verlag. Während bei Fake News wir, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden müssen. Auf der einen Seite gibt es Fake News, die sind nichts anderes als klassische politische Propaganda, die einfach in einem neuen Gewand daherkommt und sich über die sozialen Medien verbreitet. Das andere sind aber Fake News, die im Grunde gestreut werden, weil man damit Geld verdienen kann. Also es gab eine großartige Reportage, ich glaube bei Weiß, die haben die Macher dieser Fake News aufgespürt. Irgendwo in Osteuropa Jugendliche, die gemerkt haben, wenn sie bestimmte Nachrichten verbreiten und Seiten, also Fake-Seiten aufsetzen, kriegen sie damit wahnsinnig viel Traffic, weil die sich verbreiten und verdienen entsprechend an den Werbegeldern. Das heißt, zu sagen, es gibt den oder den einen Initiator von Fake News, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Es gibt verschiedene Akteure, nur allen gemein ist, dass sie keine klassischen Medienhäuser sind. Während man ja sagen kann, im Boulevardjournalismus natürlich stecken dahinter bekannte Medienmarken möglicherweise oder bei der klassischen Zeitungsente natürlich auch. Und bei Fake News ist es so, dass versucht wird, über Öffentlichkeit und möglichst breite Öffentlichkeit Geld zu verdienen, und vor allen Dingen funktioniert es natürlich die Verbreitung über die sozialen Medien.
Jetzt hat aber auch der Herr Donald Trump CNN und Co. auch als Fake News bezeichnet. Also gibt es da überhaupt eine einheitliche Definition?
Also ich glaube, eine einheitliche Definition, das ist ja mehr so die Sache dann der Universitäten, aber einheitlich ist sie nicht. Und wie Donald Trump den Begriff benutzt hat, ist das ja ein Kampfbegriff. Also Lügenpresse ist ja auch keine Genrebezeichnung, sondern ein politischer Kampfbegriff. Und Fake News im Sinne von Donald Trump ist natürlich ein Kampfbegriff, um die Journalisten zu diffamieren. Das heißt, die Frage, wer sich das zu eigen macht, ist dann natürlich nochmal eine ganz andere. Aber wenn man sich überlegt, wie Fake News im deutschen Netz kursieren, dann sind es schon eher diese Absender. Wenn Sie sich dann überlegen, woher die Lügenpresserufe kommen, dann ist das sicherlich mit der Debatte eng verknüpft.
Nicht vielleicht doch so, auch wenn man solche Akteure identifizieren kann, die ein strategisches Interesse daran haben, Lügen oder falsche Dinge zu verbreiten, dass es auch viele Fehler gibt, die Medien gemacht haben, und ist es nicht so, dass solche Vorwürfe vielleicht sonst auch gar nicht so eine Resonanz finden würden, wenn nicht der ein oder andere das Gefühl hätte, da sind auch berechtigte Vorwürfe.
Ja, absolut, und ich glaube, da hat deine Nachbarin in Teilen recht. Und zwar nicht recht mit dem ersten Vorwurf, den würde ich weit zumindest von der Qualitätspresse und von den Qualitätsmedien zurückweisen. Also nicht, dass das, was berichtet wird, alles Lügen sind, den Teil nicht. Aber dass sie diesen Eindruck gewinnt, weil sie nämlich das Zweite sagt, was du zitiert hast, nämlich, dass sie sich da gar nicht wiedergegeben fühlt. Und ich glaube, das ist ganz eng miteinander verknüpft. Und ich glaube, den Schuh müssen sich Journalisten anziehen. Das ist eine Branche, die sehr lange sehr gut gelebt hat. Und die sehr wenig gezwungen war, sich mit den Lesern auseinanderzusetzen, weil es der Branche eben gut ging. Und das hat, glaube ich, zu einer Art Entfremdung geführt. Also was ist eigentlich relevant für diese Nachbarin? Warum sagt die, da findet nichts statt, was mich berührt? Und das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich glaube, den Schuh muss man sich anziehen. Und dass daraus aus so einer Distanz und so einer Entfremdung so ein Unverständnis resultiert, auch das finde ich nachvollziehbar. Der Rückschluss zu sagen, alles, was dann da steht, stimmt aber nicht, ist natürlich so nicht richtig. Aber dass dieses Misstrauen gewachsen ist, ja, den Schuh müssen wir uns anziehen, um auch daraus lernen zu können. Das glaube ich schon.
Wenn man das jetzt mal konkret auf Spiegel oder Spiegel Online bezieht, was ist denn da nicht ausgeleuchtet worden? Was ist ausgespart worden in der Berichterstattung?
Ich glaube, die ganz banale gesellschaftliche Realität. Jetzt kann man sagen, der Spiegel ist natürlich ein politisches Medium, das stimmt ja auch, Spiegel Online damit natürlich auch. Aber es geht um die Präsenz vor Ort und ich glaube, es geht um das Herunterbrechen und dass wir Leute und Menschen zu Wort kommen lassen, eben nicht nur als Zitategeber, die dann eine größere Geschichte belegen, sondern dass man wirklich ernst nimmt, was treibt diese Menschen um, in was für einer Lebensrealität befinden sie sich und wo klafft das auseinander? Und da ist eng mit verknüpft auch die Frage, wer sitzt da eigentlich morgens mit am Redaktionstisch? Das ist natürlich eine sehr homogene Gruppe. Das ist bei Ingenieuren oder bei Ärzten natürlich auch so. Berufsfelder sind in sich geschlossen, die ziehen bestimmte Leute an, nur dass sich der Journalismus natürlich anmaßt, gesellschaftliche Realität abzubilden. Und die ist halt nicht homogen. Und ich glaube, da müssen wir uns hinterfragen und gucken, wo sind denn unsere blinden Flecken, was ist uns durch die Lappen gegangen und was können wir tun, um das zu verändern. Und das sind natürlich auch strukturelle Veränderungen. Das ist einmal eine Frage der Themen, welche Themen nehmen wir ernst? Und es ist eine Frage der Protagonisten, mit wem sprechen wir? Also sind es nur Leute, die in Amt und Würden sind oder sind es auch andere Leute, die eine gesellschaftliche Relevanz haben? Und wie bilden wir das, wie holen wir das in unsere Redaktionsräume? Wer diskutiert da? Also diskutieren da Gleiche unter Gleichen mit einer ähnlichen Sicht auf die Welt mutmaßlich? Oder wie holen wir uns diese Impulse? Und wie schaffen wir es auch, Leute zu rekrutieren, die einen unterschiedlichen Hintergrund haben? All das sind Themen, die da, glaube ich, mit reinspielen, wenn man diese Frage ernst nimmt.
Jetzt kommen ja viele über Volontariats- oder eben von den Journalistenschulen. Meinen Sie, dass es dort auch schon andere Auswahlverfahren geben müsste? Und wenn ja, wie wollen Sie das bei Spiegel Online realisieren?
Ja, die muss es unbedingt geben. Ich sehe aber schon, dass es natürlich, das Ganze hat Grenzen. Also Journalismus ist ein Beruf, der über Sprache funktioniert, egal in welchem Medium, ob das Fernsehen, ob das Print, ob das Radio ist, das heißt, sie brauchen gewisse sprachliche Fertigkeiten, aber die Frage, wie durchlässig sind Ausbildungs- Wege, bis man überhaupt an den Eingang zu einem Volontariat kommt, das ist natürlich eine entscheidende Frage. Und das andere versuchen wir uns reinzuholen, indem wir zum Beispiel zusammenarbeiten mit den neuen deutschen Medienmachern und gucken, wie sind denn Perspektiven und wie können wir da vielfältiger werden. Und im ersten Schritt, wo erkennen wir unsere Grenzen? Und ich glaube, das tut uns gut. Also ich glaube, der Journalismus war eine Branche, der es sehr lange, wie gesagt, gut ging und die deshalb sehr satt war. Und ich glaube, diese Debatte, diese Lügenpresse-Debatte ist auch eine Chance zu gucken, was können wir denn besser machen und überhaupt morgens zu diskutieren und zu überlegen, wer fehlt uns denn hier am Tisch? Kennen wir eigentlich überhaupt jemanden, der davon betroffen ist oder wie auch immer? Und wie schaffen wir es, diese Diskussion zu weiten?
Das eine Thema ist sozusagen, welche Themen werden überhaupt behandelt und welche Informationen findet man dann auch wieder, also wird zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit so einer Kölner Domplatte, wird eigentlich über so etwas berichtet. Und das andere ist die Frage der konkreten Fehler, der konkreten Falschdarstellung. Passiert euch das?
Also Fehler passieren natürlich. Wir haben am Tag in etwa 130 bis 140 Artikel, die wir bei Spiegel Online veröffentlichen. Wir arbeiten 24 Stunden am Tag. Wir sind in Hamburg von 5.30 Uhr morgens bis Mitternacht besetzt. Dann übernimmt die Nachtschicht in Sydney. Natürlich passieren da Fehler. Wenn ich hier sitzen würde und sagen würde, wir machen keine Fehler, das wäre total absurd. Und ich glaube, es kann auch nicht darum gehen zu sagen, unser Ziel ist es, keine Fehler zu machen, sondern unser Ziel kann es nur sein, die Zahl der Fehler zu minimieren und wenn wir welche machen, transparent damit umzugehen. Meine Erfahrung ist, dass die Leser und Nutzer es uns sehr wohl verzeihen, dass wir Fehler machen, wenn wir transparent damit umgehen und genauso transparent hinweisen und sagen, hier ist uns ein Fehler unterlaufen, es tut uns leid und hier ist die Korrektur. Also wir haben sehr enge Standards, wie wir mit Fehlerkorrekturen umgehen und natürlich ärgert man sich trotzdem immer wieder, wenn ein Fehler passiert. Und dann gilt es im Rückblick zu gucken, woran hat es denn gelegen? Lag es am Tempo? Hat da jemand einfach daneben gegriffen, was natürlich passieren kann? Aber wir haben vor allen Dingen Sicherungsmechanismen, also ein Vier-Augen-Prinzip. Kein Text geht auf die Seite, wenn er nicht von zwei Leuten gegengelesen ist. Wir haben ein Zwei-Quellen-Prinzip. Wir sind deshalb nicht immer die Schnellsten, zum Beispiel bei einer Push-Nachricht, weil wir erst eine Nachricht pushen oder als Eilmeldung rausgeben, wenn wir zwei unabhängige Quellen haben. Das tun andere Medien nicht, aber für uns ist es da eben entscheidend zu sagen, da ist Tempo nicht die alleinige Währung, sondern wir haben da ein hohes Vertrauen und das, was wir veröffentlichen, muss stimmen. Und zum Glück passieren wenige ganz große Fehler. Die meisten sind, was weiß ich, dass meine Altersangabe falsch ist beispielsweise oder so, was man dann gut korrigieren kann. Aber wir haben vor ein paar Jahren auch den Fall gehabt, dass versehentlich ein George W. Bush für tot erklärt worden ist. Ich glaube, es ist jetzt 4, 5 Jahre her in etwa. Und das ist natürlich furchtbar. Aber es kann halt passieren, genauso wie bei der Tagesschau was passiert. Und ich glaube, es wäre wohlfeil zu sagen, das passiert uns nicht. Viel wichtiger, finde ich, sind Reflexionsmechanismen. Also ich finde, wir können viel häufiger falsch liegen in so latenten Geschichten oder wenn wir versuchen zu missionieren, also übers Ziel hinauszuschießen oder was zu skandalisieren, was aber nicht skandalisiert gehört. Das finde ich, also ich finde, die medienethischen Fragen sind unsere viel größeren Probleme als Fehler, weil einen Fehler kann man korrigieren. Also der ist nicht schön, aber das bleibt nicht aus, da arbeiten Menschen, das sind 200 Kollegen, da hat jeder auch mal irgendwie einen schlechten Tag oder es rutscht was durch, aber das andere ist das, was mir viel mehr nachhängt, so die Frage, haben wir uns im Ton vergriffen, haben wir eine Debatte adäquat abgedeckt, haben wir im Falle der Weinstein-Debatte schnell genug es größer gezogen, haben wir das Forum der Konferenz genutzt, um über sexuelle Belästigung zum Beispiel zu diskutieren und zu gucken, ist das ein Thema, was jetzt sich auf Hollywood beschränkt? Nein, ist es natürlich nicht. Wie kann man dem nachgehen, solche Sachen?
Kommen. Das nutzen ja viele, vielleicht eine kurz nachgefragt noch. Jetzt nutzen ja wirklich sehr viel mehr Leute als früher das Internet, Online-Medien und Online-Medien stehen für Schnelligkeit. Müssen sie auch. Also ich erinnere mich, dass früher häufig die Frage war, wieso haben die das und wir haben das aber noch nicht und da ist jetzt gerade mal eine Minute vergangen oder so. Und das ist dann schon ein schwerer Vorwurf, das nicht zu haben. Aber führt nicht diese Betonung der Schnelligkeit, der Aktualität notwendig zu Qualitätsverlust?
Ich glaube, es kommt darauf an, aus welcher Warte du dir das anschaust. Also als das Radio aufgekommen ist, hat man gesagt, um Gottes Willen, Echtzeitberichterstattung, was für ein Qualitätsverlust, haben die gedruckten Zeitungen gesagt. Und so spinnt sich das immer weiter fort, je nachdem, was die Perspektive ist. Ich glaube das nicht, weil ich nicht glaube, dass es einen Qualitätsmaßstab gibt, sondern ich glaube, wir brauchen einen eigenen Qualitätsmaßstab für digitale Medien. Und die Zeiten, in denen es nur um Tempo und Schnelligkeit ging, die sind zwangsläufig vorbei. Also mit rund 200 Kollegen in der Redaktion allein bei Spiegel Online haben wir natürlich auch das Privileg, in die Tiefe zu recherchieren. Da geht es eben nicht nur um Tempo, sondern auch um die Analysen zur Bundestagswahl oder die Analysen zu außenpolitischen Situationen oder Reportagen aus Katalonien, wie jetzt gerade aktuell. Also ich glaube, die Zeiten, in denen es nur um Tempo ging, sind vorbei, aber natürlich sind wir ein schnelles Medium und wir sind ein Echtzeitmedium. Wir können halt nicht sagen, es passiert heute was und wir berichten erst in 3 Tagen. Aber was wir natürlich machen können, ist zu warten, bis wir 2 unabhängige Quellen haben und dann transparent zu machen, statt zu spekulieren und zu sagen, das wissen wir nicht. Deshalb haben wir dieses Format beispielsweise entwickelt, was eine aktuelle Nachrichtenlage abbildet, aber auch transparent machen kann, dass es noch offene Fragen gibt. Und im Ernst ist ja auch Live-Berichterstattung nichts, was nur digitalen Medien zu eigen ist. Also ein ARD-Brennpunkt oder so macht beispielsweise nichts anderes in der Nachrichtenlage oder eben die Radiosender und die Tageszeitung ja in Wahrheit auch. Wir arbeiten ja nur in Teilen sehr newsgetrieben. Also es gibt Kollegen, die arbeiten in der Nachrichtenschicht, die bilden das Aktuelle ab. Und es gibt Kollegen, die arbeiten wie in einer Tageszeitungsschicht, die verfassen also an einem Tag dann eine Analyse zum Thema und wieder andere haben an dem Tag eine Freischicht, also müssen keine der Nachrichtenschichten abdecken und machen längerfristige Rechercheprojekte und die umfassen dann auch schon mal Wochen und Monate. Also das ist ein Potpourri an verschiedenen Geschwindigkeiten, würde ich sagen. Mhm.
Jetzt ist es ja auch so, dass Sie sich trotzdem finanzieren müssen, also auch wenn Sie Langsamkeit rausnehmen, ist ja die Frage, wie bekommen Sie die nötige Reichweite, wie relevant sind denn die Klickzahlen, wenn Sie Geschichten eben pushen oder auch wieder fallen lassen, also wie spielen die Klickzahlen in die Entscheidung mit rein?
Also natürlich spielen die Analytics in die Entscheidung mit rein. Es gibt Tools, also Computerprogramme, die zeigen an, wie gut funktioniert ein Text in Relation zur Position, auf der er steht. Also beispielsweise ein Text ist prominenter auf der Seite eingebaut, dann wissen Sie, der wird von mehr Lesern gesehen erstmal und dann kann man natürlich schauen, wie viele von denen klicken denn da drauf. Aber gleichzeitig messen diese Instrumente auch, wie weit wird ein Text überhaupt gelesen und wie lange ist die Verweildauer in einem Text und der ist bei uns sehr hoch, was uns natürlich freut, aber das ist natürlich auch eine Chance, Texte besser zu machen, weil wir wissen aus Printstudien, die sind Jahre und Jahrzehnte alt, dass in etwa immer nur 50% eines Artikels gelesen werden, wenn überhaupt. Und das ist natürlich für uns eine Konfrontation mit der Realität. Also Sie können im digitalen Journalismus, wissen Sie ganz genau, was ist für die Nutzer relevant und was ist nicht relevant. Das heißt aber nicht, dass der Journalismus beliebig wird. Sie können ja trotzdem die Entscheidung treffen und ansonsten bräuchten wir da keine Blattmacher sitzen zu haben, sonst könnten Sie das ja einfach aussteuern. Sondern es gibt, wichtiger ist eine publizistische Entscheidung und bei den Nachrichten, die gepusht werden, sehen Sie, dass das vor allen Dingen politische oder wirtschaftliche Nachrichten sind. Das sind ja nicht die bunten Geschichten, weil das auch gar nicht zu der Marke passt. Also wir sind ein politisches Medium und kein Unterhaltungsmedium.
Ist da vielleicht nicht sogar ein Paradox, wenn Sie sagen, Sie wollen einerseits Herr Schmolz' Nachbarin wieder abholen und andererseits sind die Nachrichten, die halt, oder beziehungsweise die Meldungen, die geklickt werden, vielleicht auch nicht unbedingt die Nachrichten, die mit dem Alltag von der Nachbarin zu
falsch
tun haben, oder?
Die meistgelesenen Geschichten sind die erzählten Geschichten von vor Ort tatsächlich. Also das ist einfach stimmt so nicht. Wenn Sie bei uns eine politische Nachricht pushen, sind fast immer die Aufmacher der Seite die meistgelesenen Geschichten. Und die drehen sich dann sowohl um Katalonien als auch um die Wahl. Oder wir hatten eine Geschichte, wir haben Frau Twesten besucht am Montag nach der Wahl und haben mal geguckt, wie erzählt sich die ganze politische Situation im Kleinen an dieser Person. Das war der mit Abstand meistgelesene Text an dem Morgen. Und gerade die erzählten Geschichten haben enorme Reichweiten. Also das interessiert die Leute sehr, weil es eine hohe Relevanz hat. Und das ist erstmal überhaupt kein Widerspruch.
Aber wenn man zum Beispiel nimmt, wie vor 2 Jahren die Situation an der Grenze und die Grenzöffnung und die Berichterstattung der Medien darüber, war die nicht doch sehr uniform positiv, sehr unkritisch, sehr begeistert irgendwie davon und sehr wenig auch kritisch hinterfragend?
Ja, ich glaube, das war ein Fehler. Und ich glaube, das war ein Fehler des Journalismus insgesamt. Ich glaube, da hat sich viel von dem gezeigt, was wir eben besprochen haben. Also eine Sicht, die vom Schreibtisch ausgehend, um es mal böse und verkürzt zu sagen, beleuchtet, was sich da tut, die ein Stück weit auch überfordert war mit dem, was sich politisch ereignet hat, aber auch mit der Heterogenität der Initiativen vor Ort. Also es gab ja Leute, die haben ihre Ängste geäußert und nicht jeder, der Angst hatte, war rechts. Und es gab aber auch Orte, wo sich das in einer schwierigen Melange vermischt hat und Ängste instrumentalisiert worden sind. Und dafür braucht es Reporterinnen und Reporter, die vor Ort sind und die auch lange vor Ort sind. Das kann man nicht beurteilen, wenn man einfach einen Tag hinfährt, sondern da braucht es wirklich den langen Atem. Und ich glaube, das hat der Journalismus nicht gut gemacht.
Sie haben ja vorhin schon von den Trollen gesprochen, die Ihnen auch mal 60 E-Mails pro Stunde senden. Haben Sie denn viel mit Trollen und auch mit Social Bots in den Kommentarspalten zu tun? Und wenn ja, wie relevant schätzen Sie die ein, also in Bezug auf die Bildung von öffentlicher Meinung?
Ja, natürlich haben wir mit denen zu tun, auf allen möglichen Kanälen. Ich glaube nicht, dass sie Meinungsbildend sind im Sinne von die prägende Meinung, sondern es geht ja eigentlich darum, Meinungsbildung zu verhindern. Also das Ziel ist ja Destruktion und nicht irgendeine Art von Kontroverse zu führen. Insofern ist das eine Herausforderung für uns, was die Betreuung der Foren zum Beispiel angeht. Aber es ist auch eine Herausforderung, wie man damit umgeht, wenn man als Redakteur, als Redakteurin persönlich angegriffen wird. Und diese Flut an Mails kann ihre Arbeit relativ lahmlegen. Ja, also wir haben die Silvesternacht angesprochen. Danach sagte eine erfahrene Kollegin zu mir, nachdem sie diese Reaktion bekommen hatte auf den Text, ich will eigentlich im Moment überhaupt nicht mehr schreiben. Weil das geht ihnen nahe. Sie bekommen ja diese Mails zu allen Tages- und allen Nachtzeiten. Und es ist ja nicht so, dass das... Ja, sie werden persönlich angesprochen, das sind teilweise haben Leute sehr gut recherchiert über ihr Leben, über ihre Biografie und wenn sie dann in dieser Taktung Verwünschungen und Schlimmeres lesen, dann hinterlässt es, glaube ich, Folgen und auch wiederum Folgen für die Berichterstattung. Also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, da sind wir in Deutschland noch nicht so weit, wie es zum Beispiel die Kollegen in den USA sind. Da gibt es an Universitäten auch Forschungseinrichtungen, die sich damit beschäftigen, wie geht man mit Hate Speech um. Da sind wir ja genau an der Grenze zu Hate Speech und Hate Crime. Wie geht man damit um? Wie schützt man Redaktionen und wie schützt man auch andere Nutzer in Foren davor? Das müssen wir, glaube ich, erst noch lernen, aber es wird, glaube ich, eines der Themen sein, das uns in den nächsten Jahren massiv beschäftigen wird.
Ein ganz anderer Aspekt als die sozialen Medien, aber auch ein Beispiel dafür, wie schwer es ist, glaube ich, für Medien und Unabhängigkeit und eine glaubwürdige Berichterstattung zu kämpfen, sind die verschiedenen Formen von Einflüssen, denen Medien ausgesetzt sind. Es gibt heute mehr PR-Berater und Pressesprecher als Journalisten in Deutschland. Das war vor 20, 30 Jahren noch ganz anders. Es gibt heute jedes kleinere Unternehmen hat auf jeden Fall einen Pressesprecher und anders als früher warten die auch nicht nur darauf, dass man sie anruft, um Auskünfte zu geben, sondern die versuchen ganz aktiv Einfluss zu nehmen. Werbungtreibende versuchen Einfluss zu nehmen. Man weiß als Unternehmen, dass es von Werbungtreibenden oft kein negatives Umfeld gewünscht wird. Wie geht ihr damit um? Und kannst du Beispiele dafür nennen, wo so Druck ausgeübt wird und wie versucht man damit zurechtzukommen?
Na, ich glaube, wir haben das Glück, dass wir da relativ immun sind, weil wir einfach großes Medium sind. Aber selbst da merkt man natürlich, dass es zwei Entwicklungen gibt, die parallel verlaufen. Also zum einen die zunehmende Zahl an PR-Beratern, die du ansprichst. Auf der anderen Seite hat der Journalismus nie mehr Menschen erreicht als jetzt. Also eben durch die digitalen Medien auch. Das heißt, hat schon eine enorme Bedeutung und enorme Relevanz. Und deshalb potenziert sich das auch so gegenseitig, weil wir natürlich als Journalisten immer ja, bedeutsamer werden, wenn es darum geht, Öffentlichkeit herzustellen für die PR-Treibenden. Was Werbung angeht, haben wir eine ganz klare Trennung von Redaktion und Verlag. Also das heißt, dass bei uns die Werbekunden mit den Kollegen der Spiegel Media zu tun haben und nicht mit mir oder den Kollegen aus der Redaktion. Und das halte ich auch für sehr sinnvoll, weil wir keine Umfelder gestalten für die Werbetreibenden, aber die profitieren letztlich natürlich von journalistischer Qualität, weil du in einem Umfeld als Werbekunde stattfinden willst, in dem du gefeit davor bist, dass da ständig Falschmeldungen kursieren oder dass es sehr, sehr bunt wird und dadurch sehr abwegig. Das ist natürlich schon was für die Werbung relevant ist, und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass Werbung zwar im Moment unser Finanzierungsmodell ist, aber dass sich das in den kommenden Jahren massiv ändern wird. Also wir müssen einfach über Bezahlmodelle vorkehren und einen Weg finden, wie das in Zukunft weitergehen kann.
Gibt es da schon konkrete Ansätze bei Spiegel Online?
Ja, wir haben ja sowohl mit Spiegel Daily eine tägliche Tageszeitung im Grunde, um auch ein Produkt zu bauen, was zwischen der Webseite liegt und dem Wochenmagazin, was die Geschwindigkeit angeht. Und wir haben Spiegel Plus gestartet und werden das auch weiter ausbauen, also das Bezahlangebot, weil ich glaube, es gibt auch noch genug Inhalte, die man anbieten kann und die man schaffen kann. Aber es ist eben ein langer Weg, weil das Netz über Jahre frei war und das natürlich sich auch als Geschäftsmodell etabliert hat. Und das wird seinerzeit brauchen, bis wir da damit wirklich nennenswerte Erlöse machen. Aber ich glaube schon absolut, dass das möglich ist, und das muss auch der Weg sein, den wir gehen müssen.
Ich würde nochmal zurück wollen auf das Thema mit der Schnelligkeit. Und du sagst also, die Schnelligkeit, das ist kein Widerspruch zur Qualität, weil man ja auch sich fragen muss, was versteht man eigentlich unter Qualität? Trotzdem das nochmal an einem Beispiel vielleicht auch für Sie ein bisschen veranschaulicht. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich selber mal beim Spiegel als Dokumentar gearbeitet habe. Und was viele von Ihnen wahrscheinlich gar nicht wissen, das gibt es beim Spiegel, das gibt es bei der amerikanischen Zeitschrift der New Yorker, gibt es das auch noch. Da gibt es wirklich Leute, die sind damit beschäftigt und deren Aufgabe ist es, ein Manuskript zu lesen. Und zwar wirklich Satz für Satz und Wort für Wort. Und alles zu überprüfen auf seine sachliche Richtigkeit. Inklusive der Frage, wie viele Brücken ein ICE zwischen München und Nürnberg irgendwie überquert. Dinge, die vielleicht nicht so wichtig waren. Oder die Frage, was im November 1938 eigentlich für ein Wetter war. Ja, wenn da steht, überraschenderweise schien die Sonne und so weiter. Ja, stimmt das überhaupt? Aber natürlich auch ganz andere Fragen von sehr großem Gewicht, hinter denen Vorwürfe stehen. Zum Beispiel jetzt im Dieselskandal. Die Frage, ist da wirklich ein Kartell gebildet worden? Sind diese Leute zu dieser Zeit tatsächlich zusammengekommen? Wie ist das zu bewerten? Da wird ein sehr großer Aufwand getrieben und es wird am Ende auch nur gedruckt, was an einer solchen Überprüfung standgehalten hat. Einen solchen Aufwand könnt ihr typischerweise nicht treiben, oder?
Wir können ihn eben nicht für alle Texte treiben. Das ist es. Also wir haben drei Dokumentarinnen bei Spiegel Online, die sind entsandt sozusagen aus der Dokumentation des Printspiegel und bilden den Brückenkopf. Und können im Zweifelsfall sagen, ich rufe jetzt den Luftfahrtexperten, den es ja gibt, in der Spiegeldokumentation an, weil ich habe hier eine Frage. Das heißt, wir können das natürlich nicht für 140 oder 130 Artikel am Tag machen, aber wir können es für einzelne ausgewählte Artikel machen und für einzelne Passagen. Also als ich noch als Reporterin gearbeitet habe, habe ich dann den Kollegen, was weiß ich, bei meiner Recherche über den sexuellen Missbrauch in der Kirche eine Passage geschickt und habe gesagt, diese Zahlen, bitte überprüft die nochmal. Dann war dann am Ende nicht alles gedockt, klar, aber es waren einzelne Passagen gedockt oder auch ganze Texte, wenn man diese Zeit hat, weil wir müssen ja längst nicht mit allen Stücken an Minuten aktuell raus. Also von diesen 130 Texten sind ja auch einige, die einen längeren Vorlauf haben und die in die Tiefe recherchiert sind und Gemeinschaftsprojekte sind verschiedener Kollegen. Das heißt, da geht es natürlich schon. Also diese Kolleginnen docken anders, als die Kollegen es beim Printspiegel machen und machen können. Aber diese Verbindung ist da und wir machen ja zum Beispiel auch ein Fact-Checking parallel zum TV-Duell. Das hätte es so ja früher nicht gegeben, aber wir nutzen diese Ressource und gucken auch, was kann man eigentlich damit machen. Und ich finde, da sind ganz spannende Punkte drin. Auch, dass man in der aktuellen Debatte nochmal schnell ein Erklärstück macht, was dann auch Qualität ist. Also wenn man noch einen Beisteller hat, was ist denn eigentlich die Zwei-Staaten-Lösung oder was auch immer, dann wertet das ja insgesamt die aktuelle Berichterstattung auf, weil es Möglichkeiten gibt, in die Tiefe zu gehen. Oder wir haben dieses Format endlich verständlich entwickelt, was es sowohl zu den Steuern als auch zu Nordkorea gibt, zusammen mit den Kollegen der Dokumentation. Also es kann natürlich nicht allumfassend sein, das kann nur ein Wochenmagazin leisten. Aber wir müssen ja gucken, wie man unter den Bedingungen, unter denen wir arbeiten, bestmöglich für Qualität sorgen kann. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist, mit Hilfe dieser Fachkollegen zu schauen, was verifiziert man am Text, wo geht man ins Fact-Checking oder aber ganze Artikel denen zu geben und zu sagen, bitte dock die hier und das passiert. Und das ist natürlich ein großes Privileg, das machen zu können. Und auch diese 80 Fachexperten beim Spiegel zu haben, die sich wirklich mit allen möglichen Themen auskennen und ja Fachexperten sind für ihren Bereich und die als Ressource zur Verfügung zu haben, ist natürlich toll.
Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen konkreter erklären, nach welchen Mechanismen ausgewählt wird, welcher Artikel oder welche Passage überprüft wird oder nicht?
Dazu gibt es kein Regelwerk, sondern es liegt natürlich im Ermessen des Ressortleiters und auch in der Erfahrung und eigentlich in Wahrheit schon des Autors. Also eigentlich habe ich als Autor ein hohes Interesse daran, dass aus meinen Recherchen, und die ich da betrieben habe, dass das alles stimmt. Und es gibt aber Fakten, die können Sie als Autor relativ schnell überprüfen. Also wenn ich da vor Ort war, dann ist das mit dem Wetter weniger problematisch, als wenn es um einen Zeitpunkt gibt, der historisch weit zurückliegt. Dann kann ich immer noch schauen, wenn ich Fakten habe, mit denen ich mich auf ein Interview oder auf eine Reportage vorbereitet habe, wo kommen die denn her? Also ist das ein seriöses Medium? Kommt es gar, ist es eine Vorinformation, die beispielsweise im Printspiegel schon mal stand, dann weiß ich, das ist so, dann weiß ich, das Canisius-Kolleg hat so und so viele Schüler gehabt. Das heißt, ich als Autor bin ja auch mit in der Verantwortung. Und das bin ich natürlich im Digitalen viel unmittelbarer, weil ich ja viel weniger mit einem doppelten Boden agieren kann. Also das, was ich mache, ist ja relativ schnell auf der Seite. Insofern habe ich ja ein Interesse daran, dass das stimmt, weil mein Name steht ja drüber. Im Ernst sind Journalisten eitel genug, dass sie eigentlich keine Fehler machen wollen. Insofern spielt uns das eigentlich als Branche in die Hände. Und dann haben sie natürlich den Ressortleiter, der nochmal schauen kann, sagen kann, hier, was es mit der Unabhängigkeit Kataloniens auf sich hat, da bitte soll noch mal jemand drauf schauen. Oder eben der Chef vom Dienst. Also wir haben ja, der Text durchläuft so viele Schlaufen, bis er wirklich auf die Seite kommt, dass da auch Mechanismen eingebaut sind, wo man sagen kann, Kollegen, guck doch da bitte nochmal drauf oder nee, der Text geht heute noch nicht auf die Seite, weil wir eben diese Fakten noch überprüfen müssen. Und je juristisch heikler das wird, desto eher ist das natürlich vonnöten oder je mehr es in Fachbereiche geht. Also zum Beispiel so ein Thema wie Flugzeugtechnik oder andere technische Bereiche.
Wie identifiziere ich denn dann als Journalistin in der Arbeit vertrauenswürdige Quellen?
Es kommt sehr darauf an. Also zum einen sind natürlich Nachrichtenagenturen vertrauenswürdige Quellen, also das, was die dpa macht oder die AFP oder Reuters. Da geht es um Nachrichten. Das ist das Zwei-Quellen-Prinzip. Also wenn nur eine Quelle meldet, dass es einen Terroranschlag gegeben hat, dann gucken wir, was sagen denn die anderen Quellen und recherchieren natürlich selbst. Also die Kollegen zum Beispiel, die arabischsprachig sind, schauen dann, was für Quellen gibt es. Oder wenn es sich um eine Meldung aus Italien beispielsweise handelt, kümmern sich die Kollegen darum, die da muttersprachlich unterwegs sind. Das heißt, es gibt eine Nachricht und wir versuchen, die Bestätigung einzuholen. Das ist mal der erste Weg für die einfachsten Berichte und Meldungen. Und ansonsten verifizieren Sie natürlich in der Recherche Ihre Quellen. Und da unterscheidet sich die Arbeit des digitalen Journalisten überhaupt nicht von der des Printjournalisten. Sie schauen, mit wem haben Sie es zu tun. Sie überprüfen die Papiere, die Sie bekommen oder die Informationen, die Sie zugespielt bekommen und klären das natürlich ab, indem Sie mit verschiedenen Leuten sprechen. Das ist ganz normaler Teil der Recherche und vor allen Dingen ist es für uns natürlich wichtig zu überprüfen, was für Informationen erreichen uns aus den sozialen Medien und auch da hat sich, glaube ich, das Aufgabenfeld des Journalisten einfach massiv verändert, dass sie das in relativ kurzer Zeit viele Mechanismen brauchen, um Fakten zu überprüfen und eben auch um Quellen zu überprüfen.
Das ist vielleicht, bevor wir das öffnen, auch für Ihre Fragen, nicht auch so, dass mehr noch als früher skandalisiert wird, dass eigentlich dauernd Alarm ist, dass jeden zweiten Tag ist ein Brennpunkt. Irgendwie ist immer irgendwas los. Irgendwie, wenn wir eine Euro-Krise haben, dann ist eigentlich wochenlang irgendwie das zerfällt, das wird zu Ende gehen. Also wenn die ganzen Kommentare sich dann nochmal raussuchen würde vom Höhepunkt der Euro-Krise, dann habe ich das Gefühl, die Mehrzahl der Journalisten, für die stand schon fest, der Euro ist gescheitert, das wird alles auseinanderfliegen, nur mit irgendwelchem Schwindel sozusagen kommt man da nochmal über die nächste Woche oder vielleicht über die nächsten 14 Tage. Nun sind einige Jahre vergangen und viele dieser Prognosen sind jedenfalls so nicht eingetreten. Ist das zu kurzatmig? Überbietet man sich da dauernd mit wieder einem Skandal?
Ich glaube, dass die Skandalisierung an Fahrt aufnehmen. Ich glaube nicht, dass Skandalisierung an sich ein neues Phänomen ist. Es ist ja sehr kritisch diskutiert worden rund um die Causa Wulff und ich finde zu Recht kritisch diskutiert worden, weil ein Journalismus, der nur damit beschäftigt ist, sich selbst zu überbieten, in dem vermeintlichen Aufdecken oder du hast es Skandalisieren genannt, ich würde ja immer Neues hinzufügen, also der die Schraube immer weiter anzieht, der verliert die Nutzer aus dem Blick. Also da geht es dann ja auch um so ein Wettrecherchieren und das, finde ich, hat viel mehr was von Skandalisierung, als dass es wirklich ein intentionaler Prozess wäre. Da findet ja morgens keine Telefonkonferenz statt zwischen dem Bild-Chefredakteur und einem Chefredakteur der ARD oder so, um zu sagen, jetzt gehen wir alle auf dieses Thema, so ist es ja nicht. Also da versucht ja eher jeder dem anderen zuvorzukommen. Aber ich glaube schon, dass es in der Dynamik was gibt, was diese Atemlosigkeit entstehen lässt. Und da muss man sehr genau gucken, was davon ist wirklich nötige journalistische Recherche. Also wo geht es darum, Missstand aufzudecken? Und das ist unsere Aufgabe und der müssen wir nachkommen. Das finde ich nach wie vor. Aber wo überreizt man es? Und das ist eine Frage der Sprache, glaube ich oft, und der Tonalität. Und es ist eine Frage des Mediums. Also der Journalismus ist uns ja noch nie buchstäblich so nahe gekommen wie jetzt. Und das ist unsere Verantwortung und unsere Herausforderung, weil eine Zeitung, die haben sie irgendwie aus dem Briefkasten geholt und dann lag sie auf dem Küchentisch und beim anderen lag sie irgendwie im Bad oder wo auch immer und man musste aber erstmal diesen Akt vollziehen. Jetzt, wenn wir eine Push-Mitteilung senden, dann landet die bei Millionen Menschen auf dem Handy und das Handy ist mit das intimste Gerät, was wir haben. Da sind all unsere Kontakte drauf, da kommunizieren wir per WhatsApp. Das heißt, das ist ein Gerät, der eigentlich auch sehr persönliche Kommunikation ermöglicht. Und jetzt drängen wir uns mit unserem Journalismus auf dieses intime Gerät, wenn man so will. Das heißt, ich klopfe ja, wenn Sie so wollen, ständig bei den Leuten an der Haustür oder klingelt Sturm oder was auch immer das passende Bild wäre, um zu sagen, hier, es ist wieder was passiert. Und ich glaube, das erzeugt einen Eindruck der Atemlosigkeit und wir müssen erst dahin kommen zu sagen, wer das nicht nutzen will oder wem das zu viel ist, der soll das halt deaktivieren. Also ein anderes Handling mit diesem Medium ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig und wir müssen uns umgekehrt auch erst einen Weg finden, damit umzugehen. Wenn man sich überlegt, wie alt der Journalismus ist und wie wahnsinnig schnell sich der digitale Journalismus wandelt, ist das ein Prozess und das ist ein Austarieren zwischen den Nutzern und zwischen den Redaktionen und da wird sich ein Weg finden lassen müssen, aber das ist ein Prozess und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass wir dieses Gefühl haben der Atemlosigkeit. Da war man irgendwie 2 Stunden in einer Runde oder einkaufen oder was auch immer, schaut aufs Handy und hat schon wieder gefühlt so und so viel Eilmeldungen, vielleicht noch von verschiedenen Medien und das, glaube ich, trägt dazu bei, dass dieser Eindruck entsteht.
Dann möchten wir an dieser Stelle das Podium auch öffnen für Ihre Fragen aus dem Publikum an Frau Dr. Hans. Dankeschön für Ihre Fragen. Wir kommen dann auch langsam zum Schluss dieser Veranstaltung. Und dazu haben wir natürlich ein kleines Dankeschön vorbereitet, weshalb ich einmal kurz hier verschwinde. So. Oh. Frau Hans, herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Schön.